Was geschieht, wenn ein Mensch seine eigene Stärke zählen will und erst zu spät merkt, dass seine Sicherheit nie in Zahlen lag? In diesen Kapiteln sehen wir David an einem schmerzlichen Wendepunkt. Eine Entscheidung aus Stolz und falschem Vertrauen bringt Gericht über das Volk. Doch mitten in Schuld, Tränen und Opfer entsteht auch ein heiliger Ort. Der Platz, an dem Gott Gnade schenkt und Zukunft vorbereitet. Denn selbst aus menschlichem Versagen kann der Herr einen Ort der Anbetung machen. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute hören wir von Schuld und Erbarmen, von Ordnung und Vorbereitung und von einem Gott, der selbst zerbrochene Wege in seinen Heilsplan aufnimmt. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Wo der Mensch auf sich selbst vertraut, wird das Herz unruhig. Wo Schuld bekannt und Gott angebetet wird, öffnet sich der Raum seiner Gnade. Wenn du dieses Werk unterstützen möchtest, hilft dein Gebet auf besondere Weise. Mich bewegt heute besonders, dass David nicht bei seinem Fehltritt stehen bleibt. Er verharmlost seine Schuld nicht und er flieht auch nicht vor ihr. Er geht den schweren Weg der Umkehr und ich spüre darin etwas sehr Tröstliches. Nicht unsere Fehler haben das letzte Wort, sondern Gottes Erbarmen. Er kann sogar aus den Orten unseres Scheiterns Altäre bauen, an denen wir ihm neu begegnen. Heiliger Geist, bewahre uns vor stolzem Vertrauen auf uns selbst. Schenke uns ein weiches Herz, das Schuld erkennt, Umkehr liebt und den Weg zurück zu Gott nicht scheut. Führe uns an den Ort deiner Gnade. Amen. Es trat aber Satan gegen Israel auf und verführte David dazu, eine Zählung der Israeliten vorzunehmen. So gebot denn David dem Joab und den Obersten des Volkes: Geht hin und nehmt eine Zählung in Israel vor, von Beerseba bis Dan, und erstattet mir Bericht, damit ich die Zahl des Volkes erfahre. Joab entgegnete: Der Herr möge sein Volk, so zahlreich es auch jetzt schon ist, noch 100-mal zahlreicher werden lassen. Sie sind ja doch alle, mein Herr und König, gehorsame Untertanen meines Herrn. Warum hegt mein Herr solchen Wunsch? Warum soll Israel eine Verschuldung auf sich laden? Aber der Befehl des Königs blieb trotz der Vorstellungen Joabs bestehen, und so machte sich denn dieser auf den Weg und durchwanderte ganz Israel. Als er dann nach Jerusalem zurückgekehrt war, teilte er David das Ergebnis der Volkszählung mit. Da belief sich die Zahl der schwer bewaffneten Männer in ganz Israel auf 1.110.000 und in Juda auf 470.000 schwer bewaffnete Männer. Die Stämme Levi und Benjamin aber hatte er nicht mit in die Zählung einbegriffen, denn der Befehl des Königs war für Joab ein Gräuel. Weil aber diese ganze Sache das Missfallen Gottes erregte, so dass er Israel schwer heimsuchte, betete David zu Gott: Ich habe mich schwer dadurch versündigt, dass ich dies getan habe. Nun aber lass doch deinem Knecht seine Verschuldung ungestraft hingehen, denn ich habe in großer Verblendung gehandelt. Aber der Herr ließ Gad, dem Seher Davids, folgende Weisung zukommen: Gehe hin und sage zu David: So hat der Herr gesprochen. Dreierlei lege ich dir vor. Wähle dir eines davon, damit ich es an dir zur Ausführung bringe. Da begab sich Gad zu David und sagte zu ihm: So hat der Herr gesprochen. Wähle dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder dass du 3 Monate vor deinen Widersachern fliehen musst und das Schwert deiner Feinde dir zusetzt, oder dass das Schwert des Herrn und die Pest 3 Tage lang im Lande wütet, so dass der Engel des Herrn im ganzen Bereich Israels Verderben anrichtet. Und nun überlege, welche Antwort ich dem bringen soll, der mich gesandt hat. Da sagte David zu Gad: Mir ist sehr bange. Ich will lieber in die Hand des Herrn fallen, denn seine Gnadenerweise sind sehr groß. Aber in die Hand der Menschen möchte ich nicht fallen. So ließ denn der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen in Israel den Tod fanden. Dann sandte der Herr einen Engel nach Jerusalem, um es zu verheeren. Doch als er Verheerungen darin anrichtete, sah der Herr darein, und es gereute ihn das Unheil. Und er gebot dem Engel, der die Verheerung anzurichten hatte: Es ist genug so, lass jetzt deine Hand ruhen. Der Engel des Herrn stand aber gerade bei der Tenne des Jebusiters Ornan. Als nun David aufblickte und den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen sah, wie er das gezückte Schwert, das über Jerusalem ausgestreckt war, in der Hand hielt, da fielen David und die Ältesten, in Trauerkleider gehüllt, auf ihr Angesicht nieder, und David betete zu Gott: Ach, ich bin's ja, der die Volkszählung veranlasst hat, und ich bin es, der gesündigt und ein großes Unrecht begangen hat. Diese Herde aber, was hat sie verschuldet? Herr mein Gott, lass doch deine Hand mich und das Haus meines Vaters treffen, aber nicht dein Volk zum Sterben. Nun gebot der Engel des Herrn dem Gad, er möge David sagen, David solle hinaufgehen und dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Ornan errichten. Da begab sich David nach der Aufforderung, die Gad im Namen des Herrn an ihn gerichtet hatte, hinauf. Als nun David zu Ornan kam und dieser aufblickte und David gewahrte, trat er aus der Tenne hinaus und verneigte sich vor David mit dem Angesicht bis zur Erde. Da sagte David zu Ornan: Überlass mir den Platz der Tenne hier, damit ich dem Herrn einen Altar darauf erbaue. Für den vollen Geldeswert überlass ihn mir, damit dem Sterben unter dem Volke Einhalt getan wird. Da antwortete Ornan dem David: Nimm ihn hin, mein Herr und König wolle tun, was ihm beliebt. Siehe da, ich gebe dir die Rinder zu den Brandopfern und die Dreschschlitten als Brennholz und den Weizen zum Speisopfer. Das alles gebe ich her. Aber der König David erwiderte dem Ornan: Nein, käuflich will ich es von dir erwerben zum vollen Wert, denn ich will dir nicht dein Eigentum für den Herrn wegnehmen und will keine Brandopfer darbringen, die mir geschenkt sind. So gab denn David dem Ornan für den Platz Gold im Gewicht von 600 Schekel. David erbaute alsdann dem Herrn dort einen Altar und brachte Brandopfer und Heilsopfer dar. Und als er dem Herrn anrief, erhörte dieser ihn, indem er Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar fallen ließ. Der Herr gebot alsdann dem Engel, und dieser steckte sein Schwert wieder in die Scheide. Weil David damals die Erfahrung gemacht hatte, dass der Herr ihn auf der Tenne des Jebusiters Ornan erhört hatte, brachte er dort Opfer dar. Aber die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste hergestellt hatte, und der Brandopferaltar befanden sich zu jener Zeit auf der Höhe bei Gibeon. Doch David gewann es nicht über sich, dort vor Gott zu treten, um ihn zu verehren, weil er durch das Schwert des Engels des Herrn in Schrecken versetzt worden war. Und David erklärte: Dies hier muss das Haus Gottes des Herrn werden, und dies der Brandopferaltar für Israel. Hierauf befahl David, man solle die Fremdlinge, die sich im Lande Israel befanden, zusammenbringen, und er beschäftigte sie als Steinmetzen, um Quadersteine zum Bau des Tempels Gottes zuzuhauen. Auch Eisen beschaffte David in Menge zu Nägeln für die Torflügel und zu Klammern, ebenso Kupfer in solcher Menge, dass man es nicht wägen konnte. Ferner zahllose Zedernstämme, denn die Sidonier und Tyrier brachten dem David Zedernholz in Menge. David dachte nämlich: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart, der Tempel aber, der dem Herrn erbaut werden soll, muss überaus großartig werden, damit er in der ganzen Welt berühmt und bewundert dasteht. Darum will ich die zum Bau erforderlichen Vorbereitungen für ihn treffen. So traf denn David vor seinem Tode Zurüstungen in Menge. Sodann ließ er seinen Sohn Salomo zu sich kommen und machte es ihm zur Pflicht, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu erbauen. Dabei richtete David folgende Worte an Salomo: Mein Sohn, ich selbst hatte die Absicht, dem Namen des Herrn, meines Gottes, einen Tempel zu erbauen. Aber da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Du hast Blut in Menge vergossen und schwere Kriege geführt. Du darfst meinem Namen kein Haus erbauen, weil du viel Blut vor meinen Augen zur Erde hast fließen lassen. Doch wisse, Ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, und ich will ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum schaffen. Denn Salomo soll sein Name sein, und Frieden und Ruhe will ich in Israel während seiner Regierung herrschen lassen. Der soll meinem Namen ein Haus erbauen, er soll mir als Sohn gelten und ich ihm als Vater, und seinen Königsthron über Israel will ich auf ewig feststellen. Nun denn, mein Sohn, der Herr wolle mit dir sein, damit es dir gelingt, den Tempel des Herrn, deines Gottes, zu erbauen, wie er es von dir verheißen hat. Nur möge der Herr dir Klugheit und Einsicht verleihen, wenn er dich zum Herrscher über Israel bestellt, und dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, beobachtest. Dann wirst du Glück haben, wenn du die Satzungen und Verordnungen gewissenhaft befolgst, die der Herr den Israeliten durch Mose geboten hat. Sei fest und stark, fürchte dich nicht und lass dir nicht bange sein. Siehe, trotz meines mühseligen Lebens habe ich für den Tempel des Herrn 100.000 Talente Gold und 1.000.000 Talente Silber beschafft, ferner an Kupfer und Eisen, so viel, dass es nicht zu wägen ist. In solcher Menge ist es vorhanden. Auch Holzstämme und Steine habe ich beschafft, und du wirst noch mehr dazu tun. Auch Werksleute stehen dir in großer Zahl zur Verfügung. Steinmetzen, Maurer und Zimmerleute, kunstverständige Männer jeder Art für alle Arbeiten in Gold und Silber, in Kupfer und Eisen ohne Zahl. Wohlan, gehe ans Werk, und der Herr sei mit dir. Hierauf forderte David alle Obersten Israels auf, seinem Sohne Salomo hilfreich zur Seite zu stehen mit den Worten: Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch gewesen? Und hat er euch nicht ringsum Ruhe verschafft? Er hat ja die Bewohner des Landes in meine Gewalt gegeben, und das Land liegt unterworfen vor dem Herrn und seinem Volke da. So richtet denn euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen, und macht euch daran, das Heiligtum Gottes des Herrn zu erbauen, damit ihr die Bundeslade des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in den Tempel bringen könnt, der dem Namen des Herrn erbaut werden soll. Als nun David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel. Er ließ dabei alle Obersten Israels sowie die Priester und Leviten zusammenkommen, und als man die Leviten im Alter von 30 und mehr Jahren zählte, ergab sich bei ihnen eine Kopfzahl von 38.000 Männern. Von diesen, gebot David, sollen 24.000 dem Dienst am Hause des Herrn vorstehen, 6.000 sollen Amtleute und Richter sein, 4.000 Torhüter und 4.000 sollen zum Lobpreis des Herrn die Instrumente spielen, die ich zu diesem Zweck habe anfertigen lassen. David teilte sich dann in Abteilungen nach den Söhnen Levis, nach Gerson, Kahat und Merari. Zu den Gersoniten gehörten Leadan und Simei. Die Söhne Leadans waren Jehiel, das Oberhaupt, ferner Setam und Joel, zusammen 3. Die Söhne Simeis waren Selomit, Hasiel und Haran, zusammen 3. Dies waren die Familienhäupter der Ledaniten. Die Söhne Simeis waren Jahat, Sisa, Jehus und Beria. Dies waren Simeis Söhne, zusammen 4. Und zwar war Jahat das Oberhaupt und Sisa der Zweite. Jehus und Beria aber hatten nicht viele Söhne, darum bildeten sie nur eine Familie, nur eine Klasse. Die Söhne Kehats waren Amram, Jitzhar, Hebron und Uziel, zusammen 4. Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose. Aaron aber wurde ausgesondert, damit er den Dienst für das Allerheiligste versehe, er und seine Nachkommen auf ewige Zeiten, um vor dem Herrn die Rauchopfer darzubringen, ihm zu dienen und in seinem Namen den Segen zu sprechen ewiglich. Was aber Mose, den Mann Gottes, betrifft, so wurden seine Söhne einfach zum Stamme Levi gerechnet. Die Söhne Moses waren Gersom und Eliezer, die Söhne Gersoms Sebuel, das Oberhaupt, und die Söhne Eliezers waren Rehabja, das Oberhaupt. Andere Söhne hatte Eliezer nicht, während die Söhne Rehabjas überaus zahlreich waren. Die Söhne Jitzhas waren Selomit, das Oberhaupt, die Söhne Hebrons, Jeriah, das Oberhaupt Amaria der Zweite, Uziel der Dritte, Jakameam der Vierte, die Söhne Uziels waren Micha, das Oberhaupt, und Jissia der Zweite. Die Söhne Meraris waren Mali und Musi. Die Söhne Malis, Eleasa und Kis. Eleasa aber hinterließ bei seinem Tode keine Söhne, sondern nur Töchter, die sich mit ihren Vettern, den Söhnen des Kis, verheirateten. Die Söhne Musis waren Mali, Eder und Jeremot, zusammen drei. Dies waren die Nachkommen Levis nach ihren Familien, die Familienhäupter, so viele ihrer gemustert wurden, nach Köpfen namentlich aufgezählt, die beim Dienst am Tempel des Herrn beschäftigt waren, von 20 Jahren an und darüber. Denn David dachte, der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volke Ruhe verschafft und wohnt nun für immer in Jerusalem, so brauchen nun auch die Leviten das Zelt und alle zu seiner Bedienung erforderlichen Geräte nicht mehr zu tragen. Denn nach den letzten Anordnungen Davids waren die Leviten im Alter von 20 Jahren und darüber gezählt worden. Vielmehr dient nun ihre Amtstätigkeit zur Unterstützung der Nachkommen Aarons beim Dienst am Tempel des Herrn als Aufseher über die Vorhöfe und über die Zellen und über die Reinigung alles Heiligen, überhaupt für alles, was zu den Dienstleistungen am Tempel des Herrn gehört, außerdem für die Besorgung der aufgeschichteten Schaubrote und des Feinmehls zu den Speisopfern, für die ungesäuerten Fladen, für das Pfannenbackwerk und das Eingerührte, sowie für alles Hohl- und Längenmaßen. Auch müssen sie alle Morgen antreten, um dem Herrn Lob- und Danklieder zu singen, ebenso auch am Abend. Auch bei jeder Darbringung von Brandopfern für den Herrn haben sie an den Sabbaten, Neumonden und Festen Dienst zu tun, so oft Opfer nach der dafür feststehenden Ordnung regelmäßig dem Herrn darzubringen sind. So haben sie also die Geschäfte am Offenbarungszelt und die Geschäfte am Heiligtum überhaupt, die Geschäfte zur Unterstützung der Nachkommen Aarons, ihrer Stammesgenossen, beim Dienst am Tempel des Herrn zu besorgen. Was so dann die Nachkommen Aarons betrifft, so waren ihre Abteilungen folgende. Die Söhne Aarons waren Nadab und Abihu, Eleasa und Itamar. Nadab und Abihu starben jedoch vor ihrem Vater, ohne Söhne zu hinterlassen. Daher übten Eleasa und Itamar den Priesterdienst alleine aus. David teilte sie nun im Einvernehmen mit Zadok von den Nachkommen Eleasas und mit Ahimelech von den Nachkommen Itamars in Klassen ein, je nach ihrem Amt bei ihren Dienstleistungen. Dabei stellte es sich nun heraus, dass die Nachkommen Eleasas an Familienhäuptern zahlreicher waren als die Nachkommen Itamars. Daher teilte man sie so ab, dass auf die Nachkommen Eleasas 16, auf die Nachkommen Itamars 8 Familienhäupter kamen. Man teilte sie aber, die einen wie die anderen, durch Lose ab. Denn sowohl unter Eleasas als auch unter Itamars Nachkommen gab es Fürsten des Heiligtums und Fürsten Gottes. Und Semaja, der Sohn Netaneels, der Schriftführer unter den Leviten, schrieb sie in Gegenwart des Königs und der Fürsten sowie des Priesters Zadok und Ahimelechs, des Sohnes Abjatars und der Familienhäupter der Priester und der Leviten auf. Je eine Familie wurde für Itamar ausgelost und dann wurde je zweimal eine für Eleasa ausgelost. Das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja, das dritte auf Harim, das vierte auf Siorim, das fünfte auf Malchia, das sechste auf Miyamin, das siebte auf Hakotz, das achte auf Abia, das neunte auf Jesua, das zehnte auf Sechania, das elfte auf Eliasib, das zwölfte auf Jakim, das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jesebab, das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Immer, das siebzehnte auf Hesir, das achtzehnte auf Hapizetz, das neunzehnte auf Petaja, das zwanzigste auf Jeheskel, das 21. auf Jachin, das 22. auf Gamul, das 23. auf Delaja, das 24. auf Maasia. Dies war ihre Klassenordnung für ihren Dienst, damit sie entsprechend der durch ihren Ahnherrn Aaron für sie bestimmten Verordnung in den Tempel des Herrn eintreten, wie der Herr, der Gott Israels ihm geboten hatte. Was aber die übrigen Nachkommen Levis betrifft, so war von den Nachkommen Amrams Subael, da von den Nachkommen Subaels Jedjeja, von den Nachkommen Rehabjas war Jesia das Oberhaupt, von den Jitzhariten Selomot, von den Nachkommen Selomots Jahat, die Nachkommen Hebrons waren Jeria das Oberhaupt, Amaria der Zweite, Jahaziel der Dritte, Jakameam der Vierte. Die Nachkommen Usiels waren Micha, von den Nachkommen Michas Samir, Michas Bruder war Jesia, von den Nachkommen Jesias Zacharia. Die Nachkommen Meraris waren Mali und Musi und die Nachkommen seines Sohnes Jaasia. Die Nachkommen Meraris von seinem Sohne Usia waren Soham, Sakur und Ibri, von Mali Eleasa, der aber keine Söhne hatte, und Kis, von Kis die Söhne des Kis, Jeramiel. Die Nachkommen Musis waren Mali, Eder und Jerimot. Dies waren die Nachkommen der Leviten nach ihren Familien. Auch sie wurden ausgelost, ganz wie ihres Stammesgenossen, die Nachkommen Aarons in Gegenwart des Königs David und Zadoks und Ahimelechs, sowie der Familienhäupter, der Priester und der Leviten, und zwar die Familienhäupter ganz ebenso wie ihre jüngsten Stammesgenossen. Herr unser Gott, bewahre uns davor, unser Vertrauen auf Stärke, Zahlen oder Kontrolle zu setzen. Wenn wir schuldig wären, führe uns in ehrliche Umkehr. Und dort, wo unser Leben verwundet ist, errichte du einen Ort deiner Gegenwart. Ordne unser Herz, heilige unseren Dienst und richte alles auf dich aus. Amen. Nimm dir heute einen stillen Moment und frage Gott ehrlich: Wo verlasse ich mich mehr auf mich selbst als auf dich, Gott? Bring ihm genau diesen Punkt ohne Ausrede, ohne Angst und im Vertrauen auf seine Gnade. Bis morgen. Und vergiss nicht, Gott verwirft das zerbrochene Herz nicht, sondern begegnet ihm mit Erbarmen.